Männersunrot, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Servus und herzlich willkommen zum Männersunrot Podcast, Folge 323. Und ja, wir kommen nicht mehr raus aus den Niederlagen, wie es scheint. Die Niederlagenserie geht weiter. Wir müssen uns jetzt auch, glaube ich, langsam selbst hinterfragen, denn anscheinend ist es wirklich so, ich meine, letztes Mal haben wir noch drüber Witze gemacht, aber anscheinend ist es wirklich so, dass wenn wir eine bestimmte Person in diesen Podcast einladen, dass der FC Bayern dann einfach konsequent verliert. Grüß dich, Andreas. Schön, dass du da bist oder auch nicht schön, je nachdem.
Danke für das schöne Willkommen. Freut mich total, heute wieder hier zu sein. Jetzt dachte ich, wenn wir nicht über Lazio sprechen, dass ich fein raus bin, aber nein, auch in Bochum verliert der FC Bayern 3-2. Unfassbar. Aber ich gebe nicht auf. Also mal schauen, was nach dem Spiel gegen Leipzig passiert.
Ja, ich weiß noch gar nicht, was wir heute diskutieren, ob wir über Tuchel raus diskutieren oder über Andreas raus. Also an irgendeinem muss es ja liegen. Müssen wir ja den Schuldigen dafür finden. Und das machen wir natürlich nicht zu zweit, sondern wir haben Elisha auch mit dabei, der auch letzte Woche schon mit dabei war. Also vielleicht liegt es ja auch an Elisha, wer weiß. Also wir müssen da in die Ursachenforschung gehen.
Das schön. Weiß ich von mir auf jeden Fall. Vielen Dank, Justin, und auch Jan. Ich freue mich von meiner Seite, wobei ich ja auch der Meinung bin, wir bilden zusammen eine bessere Dreierkette als der FC Bayern. Insofern sind wir da auch schon auf der sicheren Seite.
Ja, und meine Expected Appearance fand ich auch viel besser als...
Ja, ich glaube, ein wärmeres Willkommen hat hier noch niemand bekommen im Podcast als ihr beiden. Also ich bin auf der Suche nach einem solchen Vogel. Ich werde mich weiter auf die Suche begeben, Andreas, und das natürlich sehr, sehr kritisch beobachten, wie das hier mit dir weitergeht.
Na klar. Ja, aber ich lasse mich von den Äußerlichkeiten nicht beeinflussen und ich hör da gar nicht richtig zu. Ich gehe zurück in meinen Kokon, oder wie hat er? Weiß ich nicht.
Er geht offline, hat er, glaube ich, letztes
offline.
Mal gesagt.
Ah ja, ich gehe offline. Nee, ich bleib dabei und bleibe optimistisch. Aber schauen wir mal, wo uns die Diskussion heute noch hinführen wird.
Genau, und bevor es losgeht, noch der Hinweis, dass ihr uns sehr gerne auch unterstützen könnt finanziell und diesen Podcast nicht nur unterstützen könnt, sondern auch unseren Content, den wir täglich mittlerweile bei uns im Blog auf mirsanrot.de liefern. Von Analysen bis Meinungen über Einordnungen bis hin zu historischen Stücken. Wir haben alles rund um den FC Bayern München und wollen noch mehr als alles liefern in Zukunft. Also wir arbeiten sehr hart daran, unser Angebot da auch weiterhin zu steigern, zu verbessern und qualitativ immer besser zu machen. Und dafür brauchen wir euch, dafür brauchen wir eure Unterstützung. Das Warum und das Wie und das Was machen wir eigentlich mit eurem Geld, das findet ihr alles auf mirsanrot.de/unterstützen. Und da haben wir auch ganz transparent dargelegt, wie viel Geld wir in einer Idealwelt bräuchten und wie viel Geld wir bräuchten, um gewisse Ziele auch zu erreichen. Insofern schaut dort gerne mal vorbei und überlegt euch, ob ihr nicht unseren Content, unseren Podcast, unseren Blog, unseren Social Media Auftritt auch ein bisschen finanziell unterstützen wollt, damit wir das in Zukunft auch weiterhin so tun können. Ansonsten haben die FC Bayern Frauen auch am Wochenende gespielt. Sie haben 2-0 in der Bundesliga gegen die SGS Essen gespielt, mit einer ersten Halbzeit, die noch sehr durchwachsen war. Ein sehr, sehr wechselhafter Auftritt der Bayern dort. Viele Chancen auch für Essen. Gar nicht mal so, dass es jetzt extrem viele Großchancen gewesen wären, aber irgendwie hat man doch darauf gewartet, dass es irgendwann 0-1 steht. Und dann war es eine Standardsituation, die zum 1-0 reicht, wo Vigos Tatür den Kopf wunderbar hinhält. Und dann machen sie am Ende eben noch ein 2-0 draus und gewinnen das in der zweiten Halbzeit dann doch relativ souverän noch, stehen damit weiterhin an der Tabellenspitze. Wir werden in Zukunft, also in den kommenden Wochen auf jeden Fall auch nochmal eine ausführlichere Folge zu den Frauen aufnehmen, das sei an der Stelle auch nochmal versprochen. Dort wird jetzt erstmal Länderspielpause sein, wichtige Länderspielpause auch fürs deutsche Nationalteam, wo es ja um Olympia auch geht. Insofern ist da erstmal Pause, aber die Bayern, ich hätte jetzt fast gesagt überwintern, aber wir bleiben zumindest in der Länderspielpause erstmal an der Tabellenspitze. Ihr es dann zu einem sehr, sehr wichtigen Auswärtsspiel am 9. März auch kommt, gegen Eintracht Frankfurt in Frankfurt. Also das wird auch nochmal eine ganz entscheidende Nummer. Ja, Jungs, und entscheidend war es auch für Thomas Tuchel, hätte man meinen können. Denn der FC Bayern, wir haben es gerade gesagt, verliert abermals in der Bundesliga, nachdem sie ja schon in Leverkusen verloren hatten und zwischen beiden Spielen in Rom verloren haben, hängt Thomas Tuchel mit dem FC Bayern die dritte Niederlage in Serie ran, verliert 3-2 in Bochum und nicht wenige haben danach, ja, sind danach davon ausgegangen, das müsste es doch gewesen sein und ich kann ein bisschen Input auch geben oder Insight geben in unseren Slack-Channel, wo wir uns als AutorInnen auch so ein bisschen immer während des Spiels unterhalten und eigentlich waren sich da auch 3, 4, 5, vielleicht sogar noch mehr Leute sicher. Das war es jetzt für Thomas Tuchel. Am Ende war es das nicht, Andreas. Lass uns mal gar nicht so sehr auf die Spiele schauen, sondern so ein bisschen auf diese Debatte, die sich ja jetzt so auf Thomas Tuchel auch fokussiert hat. Hat dich das überrascht, dass der FC Bayern nicht nach dem Bochum-Spiel, nach dieser dritten relativ in Anführungsstrichen desolaten Leistung, ja, nicht die Reißleine gezogen hat?
Hat mich so eigentlich nicht überrascht, dass es direkt nach dem Spiel hätte kommen können oder jetzt am Tag danach. Also heute ist Montag, der 19. Bis jetzt, Stand jetzt, ist noch nichts passiert tatsächlich. Aber ich glaube, direkt nach dem Spiel habe ich es wirklich nicht erwartet. Was jetzt passiert oder was in dieser Woche passiert, kann ich gar nicht wirklich einschätzen. Und ich habe ja auch in unserem Chat intern geteilt, ich könnte mir auch vorstellen, eventuell, dass sogar Thomas Tuchel selber sagt, dass er da gar keine Lust mehr drauf hat, sich das anzutun, wenn er merkt, dass das, was er plant oder vorhat, einfach nicht funktioniert. Grundsätzlich, wie gesagt, nicht überrascht. Und es ist aber auch nicht so einfach, ne? Weil es, glaube ich, viele Sachen bewirken würde, wenn man jetzt sagt, man trennt sich von ihm. Und viele dahinterliegende Probleme möglicherweise auch ja, übertünchen würde. Vielleicht ist es auch gar nicht richtig, ihn zu entlassen. Ne? Und Elisha, auch wir haben kurz davor auch schon ein bisschen über das Thema gesprochen. Das ist keine einfache Nummer. Und zuletzt haben die Bayern 3 Spiele in Folge 2:15 verloren. Da waren sie schon deutsche Meister unter dem Pep und haben dann, glaube ich, gegen Dortmund 0-2 im Pokal.
Augsburg, glaube ich, war
auch Augsburg dabei, ne? 0-1 und Barcelona verloren. Aber da war man schon deutscher Meister. Und das ist diesmal definitiv nicht so. Insofern, es herrscht irgendwie Handlungsbedarf, klar. Ich persönlich glaube aber, dass der auch auf einer ganz anderen Ebene stattfinden muss. Und ja, darüber werden wir jetzt sprechen, glaube ich, heute.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war selbst schon überrascht, dass Tuchel Stand jetzt Montag noch Trainer ist. Ich würde zwar persönlich sagen, ich bin froh, dass jetzt die Verantwortlichen bei Bayern noch Ruhe bewahrt haben und zumindest noch am Trainer festhalten. Aber ich war mir eigentlich auch, ähnlich wie die Kollegen und Kolleginnen im Slack, sicher, dass jetzt nach der Niederlage in Bochum, auch wenn es, kommen wir vielleicht später noch dazu, aus meiner Sicht schon auch eine kleine Steigerung war von dem Spiel an sich, dass dann Tuchel eigentlich nicht mehr Trainer ist, weil einfach dann die Mechanismen greifen, die wir aus der Bundesliga und vor allem vom FC Bayern kennen. Aber bis jetzt bin ich überrascht und eigentlich in dem Zusammenhang zumindest positiv überrascht.
Dann lass uns doch da mal einsteigen. Ich habe zwar gesagt, wir wollen jetzt nicht im Detail jedes Spiel nochmal runterrattern, aber gerade weil du es auch nochmal ansprichst, Leistungssteigerung. Ich glaube, viele Fans, wenn ich so Social Media auch verfolge, was man grundsätzlich eigentlich nicht tun sollte, aber da werde ich an späterer Stelle, Spoiler, auch noch was zu sagen, dann hat man ja schon das, oder haben viele schon das Gefühl gehabt, Tuchel redet Dinge schön. Also Thomas Tuchel hat ja unter anderem auch auf die XGs verwiesen, wo der FC Bayern ja relativ deutlich dann auch gegen den VfL Bochum gewonnen hat. Laut FBref sind es 3,2 Expected Goals für die Bayern, 1,6 für den VfL Bochum. Also viele haben trotzdem gesagt, der redet sich die Dinge schön. Es war wieder kein guter Auftritt der Bayern, es war wieder zu wenig, es war wieder nicht inspiriert genug. Es war wieder so, dass man nach einer guten Anfangsphase das Spiel komplett aus der Hand gegeben hat. Andreas, wie hast du das wahrgenommen? Ist das für dich eher schönreden, wenn sich Tuchel da dann am Ende hinstellt und sagt, ja, wir hatten ja aber eigentlich die Chancen, oben das Spiel auch anders zu gestalten? Oder erhoffst du dir da vielleicht auch ein bisschen mehr von Tuchel, ein bisschen mehr Kritik auch? Vielleicht auch Selbstkritik?
Ja, nicht Selbstkritik, aber ich erwarte mir schon eine klare Analyse. Und ich finde, er hat faktisch natürlich recht, aber zieht sich da nur auf die Zahlen zurück. Und ich glaube, das ist in dem Fall nicht sonderlich empathisch. Ja? Auch gegenüber den den Fans, für die ich jetzt mal hier spreche, die, was weiß ich, wie viele tausend Kilometer nach Rom gefahren sind, da enttäuscht sind, nach Leverkusen gefahren sind, nach Bochum gefahren sind. Und dann will man nicht hören, ach, eigentlich hätten wir das Spiel gewinnen können. Ich finde, das ist keine Analyse, sondern ich glaube, man muss dann auch ein bisschen Empathie zeigen und sagen, ich weiß, wir haben scheiße gespielt vielleicht. Ich weiß, das und das ist passiert. Und wir müssen jetzt Schritte einleiten, dass sich das ändert, weil am Samstag kommt RB Leipzig hierher und das Spiel wollen wir gewinnen. Und dafür werden wir alles tun und nicht sagen, faktisch, wie gesagt, hat er recht, ne? Expected Goals 3, was weiß ich, ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, Schüsse waren irgendwie 27, Leverkusen hatte gegen Heidenheim, glaube ich, 18 Schüsse, hat aber 2-1 gewonnen und Bayern hat 3-2 verloren, das dritte Spiel in Folge. Insofern fand ich es nicht schlau, das zu tun. Obwohl er faktisch natürlich recht hat und darauf kann er sich zurückziehen, sondern ich habe ja recht, ne, mit den Aussagen zu den Zahlen. Aber in so einer emotionalen Situation helfen Zahlen, glaube ich, nicht viel, sondern da musst du auch eine emotionale Antwort haben, die einen optimistisch werden lässt und die auch eine gewisse Ausstrahlung hat darauf, dass man sagt, okay, wir haben Fehler gemacht, wir waren nicht gut und es geht aber weiter und ich schaue nach vorne.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, den ich auch nochmal wirklich hervorheben möchte, weil bei Thomas Tuchel habe ich wirklich häufig das Gefühl, ja, er ist als Trainer, als Taktiker auf dem Spielfeld oder neben dem Platz, denke ich, schon über viele Zweifel haben, aber er hat empfiehlt eben genau das, was du ansprichst, oft das Gefühl, den richtigen Ton zu treffen gegenüber den Fans, vielleicht auch gegenüber den Medienvertretern, und das ist halt gerade bei einem Verein wie den FC Bayern München häufig etwas, was gegen einen verwendet werden kann, und das merken wir natürlich jetzt gerade, wenn es schlecht läuft, dass dann mit dieser, ja, ich sag mal so ein bisschen egozentrischen oder exzentrischen Art vielleicht besser, er da so ein bisschen aneckt und dann eben, wenn man auch dann Argumente gegen ihn jetzt hat, eben weil es eben sportlich nicht läuft, dann kann sowas eben ganz, ganz schnell richtig gefährlich werden. Wie gesagt, umso überraschender, dass er immer noch da ist. Ich finde es gut und jetzt werden die nächsten Spiele zeigen und vielleicht auch die nächsten Tage, wie es in der Causa Tuchel weitergeht.
Ich finde es auch interessant, wenn man sich mal den Verlauf der Expected Goals so ein bisschen anschaut. Also ja, du kannst natürlich am Ende sagen, wir haben 3, y Expected Goals zu 1, x Expected Goals und hätten das Spiel gewinnen müssen. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch schauen, ja, die Bayern sind gut reingekommen, das stimmt. Also mal abgesehen vielleicht davon, dass Bochum die ersten kleineren Halbchancen hatte, war es dann so, dass Jamal Musiala in der 10. Minute die erste Chance hatte, dann Harry Kane in der 13. Minute nachgelegt hat, Matthijs de Ligt hat in der 14. eine, Musiala dann mit dieser Doppelchance erst die er vergibt und dann eben das Tor. Also die Bayern sind gut reingekommen, können mit Harry Kane in der 19. Minute dann auch das 2-0 machen. Insofern hat Tuchel da schon einen Punkt. Aber dann kommt eben nach dieser Spielunterbrechung kommt die nächste Phase, die wir ja auch gegen Leverkusen gesehen haben, die wir ja auch gegen Lazio Rom gesehen haben, wo Bayern so einbricht, wo sie es nicht schaffen, diesen Lauf des Gegners auch zu unterbinden und dann selbst zurückzuschlagen. So, Bochum macht die beiden Tore. Und dann hast du vom FC Bayern eigentlich keine wirklich gute Chance mehr. Also du hast einen geblockten Schuss von Harry Kane in der 45. plus 4, der noch mit 0,18 XG in den Büchern steht. Aber sonst ist das alles wirklich sehr, sehr klein. 0,01 sehe ich ganz oft, 0,03, 0,04. Musiala mit 0,08 ist schon das höchste der Gefühle. Und dann macht Bochum in der 78. Das nächste Tor zum 3:1. Und erst danach kommen wieder so ein paar Großchancen der Bayern, nämlich Leroy Sané in der 86. mit 0,51, Harry Kane bei seinem Tor mit 0,55, dann hast du nochmal Harry Kane am Ende mit 0,3 und das summiert sich dann natürlich so ein bisschen hoch, aber das ist ja eine Spielphase, wo das Spiel eigentlich fast schon gelaufen war für den FC Bayern. Und ich glaube, das muss man dann auch mal so ein bisschen mit berücksichtigen. Und deshalb finde ich es ein bisschen schwach von Thomas Tuchel zu sagen, ja, wir hatten ja eigentlich die Chancen. Teils hat er vielleicht recht, aber im Endeffekt ist es dann aus meiner Sicht so, dass man in den entscheidenden Phasen einfach wieder nicht gut genug war in der Offensive, wieder nicht scharf genug war und wieder sich einfach zu wenig hochkarierter in den Szenen erspielt hat, in denen es dann wirklich wichtig war.
Ja, und ich finde, dieses Expected ist ja genauso, wie wenn ich, nicht zur Bank gehe und sage, ja, ich erwarte auch, dass mein Kontostand eigentlich 5.000 ist, sind aber leider nur 100 drauf, sorry, liebe Bank, aber eigentlich hätte ich 5.000, sind aber nur 100. Und so kommt das halt rüber am Ende. Und mich hat halt verärgert, dass man ja wusste, wie Bochum spielt. Oder als Trainer weiß ich ja, wie das Publikum ist da. Bochum wird hoch angreifen, hohe Ballgewinne, reißt sich den auf, ne? Und um ins Spiel zu bleiben, auch das 0-1 hat die ja überhaupt nicht verunsichert. Und wie du auch richtig angemerkt hast, davor hatten die auch schon Gelegenheiten. War ja nicht so, dass die Bayern da super stabil waren. Und das ist einfach, ja, das muss dann in die Analyse, glaube ich, irgendwie mit rein. Und das hat Tuchel nicht gemacht. Klar, der Keeper war auch super. Riemann hat mega gehalten. Und Bochum ist zu Hause einfach eine gute Mannschaft, ganz klar. Ja, haben gut gespielt.
Ich meine, Riemann natürlich fast schon traditionell gut gegen den FC Bayern. Ja, ja. Ich kann mich da an Pokalabend noch mit Wacker Burghausen erinnern, als der, ich weiß gar nicht, 18-jährige Riemann fast auch die Bayern-Offensive zur Verzweiflung gebracht hat. Aber was ich wirklich interessant finde, ist, dass er eigentlich, wir haben in den letzten Spielen oft von diesen starren Strukturen gesprochen, die Bayern gerade im Offensivspiel hat, dass ja letztendlich diese Großchancen und auch die meisten Chancen in der Zeit zustande gekommen sind, innerhalb des Bochum-Spiels, als diese Strukturen bedingt durch die rote Karte, die wir nachher bestimmt nochmal ansprechen werden und eben auch bedingt durch viele Auswechslungen und auch einen kompletten Fokus auf eben alles nach vorne, Offensivspiel, dass eben genau in diesem Zeitraum diese Chancen entstanden sind und auch gefühlt das Spiel wieder geradliniger und eben auch mehr weg von diesem Zentrumsfokus gegangen ist. Und da ist natürlich dann schon so ein bisschen, könnte man vielleicht eine Verbindung setzen, wie starr und wie eingefahren ist momentan das Offensivspiel in der Grundausrichtung und braucht es da eben grundlegende Veränderungen, wenn die eben erst durch solche ja unvorhergesehenen und eben auch dann sehr, sehr wilden Umstände, wie jetzt eben in der Endphase des Bochum-Spiels zustande kommen können.
Ja, und ja, aber da war eigentlich nur Musiala, ne, im Spiel nach vorne derjenige, der das versucht hat voranzutreiben, dann aber auch
ja, viele also Bälle Tell verloren hat. Der ne? dann noch kam, ja.
Ja. Aber jetzt reden wir über Spiel, ne? Wir wollten ja,
ja aber, sind aber, doch aber, tiefer aber drin, das, aber es ist ja auch das, wichtig. Das, ne? das gehört ja dazu. Also das gehört ja, ja dazu. Klar, klar. Ich habe zwar gesagt, wir wollen nicht so viel über den Spielverlauf ja. sprechen, aber im Endeffekt gehört das ja dazu und ich finde den Punkt auch total wichtig. Gerade weil es ja auch gegen den Trainer irgendwo spricht, weil du hast du hast eine Struktur, die funktioniert nicht und wenn diese Struktur aufgebrochen wird, dann funktioniert es zumindest ein bisschen und da hat Elisha, finde ich, schon einen Punkt und das war gegen Leverkusen so, als Tuchel dann viel zu spät eigentlich umgestellt hat, lief es ja auch ein bisschen besser, klar, da hat Leverkusen schon 2-0 geführt, das Spiel schien auch da schon relativ durch zu sein, aber auch da wurde ja ein bisschen was verändert dann. Wie gesagt, zu spät, aber es wurde was verändert. Und dann lief es ja auch ein bisschen besser für die Bayern, weil sie ein bisschen mehr Zugriff hatten, weil sie ein bisschen mehr riskieren mussten auch dann. Und jetzt gegen Bochum genau das Gleiche eigentlich wieder. Du hast Risiko einzugehen, du musst schauen, dass du das wieder umgedreht kriegst. Und hast da eigentlich mit deine beste Offensivphase. Klar, auch Mathys Tel, der dann eingewechselt wird, der von Tuchel eigentlich gar keine, oder der für Tuchel eigentlich gar keine große Rolle spielt, hat die Füße im Spiel dann sehr entscheidend beim zweiten Tor der Bayern durch Harry Kane. Hat vorher auch schon durch ein Dribbling und ein Pass zwei schusskreierende Aktionen mit drin. Ist am Ende auch nochmal beteiligt an einer richtig guten Chance von Harry Kane mit einem Pass. Also der kommt rauf, wirbelt sofort, bringt sofort frischen Wind rein, reißt sofort Löcher auf. Ich meine, man kann auch sehen, was Tuchel meint, um da wirklich auch fair zu sein in der Bewertung. Man sieht auch, dass Tell den ein oder anderen Fehler macht und dass er sicherlich auch ein bisschen wild in seinem Spiel ist und vielleicht auch taktisch nicht immer so diszipliniert, wie sich das Tuchel vielleicht wünscht. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, wie fehlerfrei spielen denn die anderen? Also wenn ich Musiala sehe, der ein sehr gutes Spiel gegen Bochum gemacht hat, das will ich an der Stelle betonen, der aber auch immer wieder Aktionen drin hat, wo ich mir denke, ja, spiel lieber ein bisschen früher ab, als da dich festzudribbeln. Sané, der in den letzten Wochen nicht so richtig gut drin war im Spiel, der jetzt nach seiner Einwechslung ein bisschen besser war. Andere Offensivspieler machen ebenfalls Fehler. Da würde ich mir als Tuchel doch überlegen, mal einen Spieler reinzubringen, der mit dieser Energie spielt wie Mathys Tel, der mit dieser Energie wirklich auch Dinge bezwecken will, der offensiv was bezwecken will, der auch keine Angst hat, in die Tiefe zu gehen, der keine Angst vor Fehlern hat. So wirkt es zumindest auf mich. Und auf der anderen Seite sehe ich dann eben diese festgefahrenen Strukturen, diese Statik im Spiel der Bayern. In der ersten Halbzeit hatte ich ganz oft das Gefühl, dass die Offensive die Bälle gar nicht fordert. Also dass da zwei Teile auf dem Spielfeld stehen. Einmal der Spielaufbau und dann vorne eben die vier, fünf Offensivspieler, die irgendwie auf einer Linie stehen und darauf warten, dass irgendwas passiert. Und dadurch entstehen ja Riesenlücken im Mittelfeld, die dann überbrückt werden müssen, wodurch die Pässe dann auch noch ungenauer werden. Also das ist eine Statik, die war in der Hinrunde schon mal besser, deshalb will ich jetzt gar nicht sagen, Tuchel will das so, aber er findet anscheinend auch keine Lösung dagegen. Und das ist halt was, wo ich sage, wenn du dann siehst, dass diese Strukturen durch eine rote Karte oder durch irgendwelche äußeren Umstände, Verletzungen, was auch immer aufgebrochen werden, dann spricht das für mich gegen den Trainer. Also das finde ich sehr bemerkenswert.
Ja. Vielleicht noch etwas einschränkend, was dazu kommt, ist letztendlich ja auch diese personelle Situation, die gerade in der Offensive zu diesem extremen Zentrumsfokus führt und den nochmal verstärkt. Also dadurch, dass wir jetzt letztendlich mit Müller, Musiala, zwei Spieler hatten, die Außen überhaupt nicht besetzen können und dann letztendlich auch noch auf den Außenverteidigerpositionen nach der Verletzung von Masraoui mit Upamecano und Guerrero auch zwei Spieler, die ja zum einen erstmal komplett fremd auf der Position sind und zum anderen auch eher mal für eine Zentrumsaktion oder für einen Laufweg ins Zentrum gut sind, dann haben wir da natürlich auch dieses alte Problem, dass letztendlich die Außenpositionen komplett verwaist waren oder zumindest die Linie oder die Breite des Spielers eigentlich überhaupt nicht gehalten wurden.
Ja, und dann Choupo-Moting hat man dann auch nicht gesehen. Das schließt nochmal an das, was du zu Tell gesagt hast, ne? Also den habe ich so gut wie gar nicht wahrgenommen. Und weil du jetzt gerade schon die Auswechslung angesprochen hast, habe ich nicht verstanden, warum dann Kimmich zum Beispiel nicht auf den rechten Verteidigerposten geht. Da der den ja kann, oder ich denke, dass er den kann oder einigermaßen kann, gerade in dem, was gerade durch die Verletzungen passiert ist mit dem Team, da wäre das auch eine Möglichkeit, denen auf die rechte Seite zu stellen, nicht Upamecano dahin. Aber gut, das sind halt alles Entscheidungen, die auch der Trainer dann getroffen hat und die offensichtlich nicht die richtigen waren.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Absolut, also da an der Stelle vielleicht auch nochmal einhakend. Ich stimme dir komplett zu. Ich hätte wahrscheinlich als Trainer auch gesagt, okay, da muss Kimmich da jetzt ran. Das ist nun mal so, er ist der nächste Rechtsverteidiger in der Liste. Auch wenn ich grundsätzlich sage, Kimmich ist ein Achter und kein Rechtsverteidiger und ist da einfach nicht gut genug, aber er ist eben besser als Upamecano, das steht außer Frage. Auf der anderen Seite will ich jetzt aber auch an der Stelle, weil wir gerade beim Thema Upamecano sind und der ja auch viel kassiert hat in dieser Woche, und da will ich gar nicht so sehr auf diese rassistischen Arschlöcher eingehen, die dort in Social Media ihr Unwesen wieder getrieben haben und sich wieder, ja, da profiliert haben mit ihren ätzenden Meinungen und ihrem unmenschlichen Verhalten, sondern rein sportlich betrachtet kriegt der Upamecano auch viel Kritik ab aktuell und vielleicht auch zu Recht, streicht es vielleicht, seine Leistungen waren jetzt nicht so gut in den letzten Spielen. Auf der anderen Seite finde ich, dass er auch viel zu Unrecht abkriegt und dass da viel auf ihn einprasselt, was die ganze Mannschaft einfach kassieren sollte und nicht nur er, weil er kommt gegen Bochum auf den Platz nach dieser harten Woche für ihn. Das macht ja auch was mit einem Menschen, wenn man diesen ganzen Bullshit liest, davon mitbekommt. Er hat sich ja dazu auch geäußert. Wenn man das mitbekommt und wenn man dann auch weiß, ich habe nicht so gut gespielt, ich habe meine Mannschaft in eine richtig blöde Situation gebracht. Das macht er ja nicht mit Absicht, dieses Foulspiel gegen Lazio. Das war ja nicht so, dass er mit Absicht da jetzt irgendwie auf den gegnerischen Knöchel tritt und lass uns mal hier verlieren, so nach dem Motto, sondern das war eine intuitive Handlung, in dem Fall eine intuitive Handlung, die nicht gut war für ihn und für den FC Bayern. Aber ja, man muss trotzdem auch dann konstatieren, dass das nach dieser einfachen Woche, nach dieser schweren Woche nicht so einfach war, dann in Bochum dort eben auf einer ungewohnten Position auch zu spielen. Und dafür, wenn man das alles beachtet, finde ich, hat er bis zu seinem Platzverweis eine ziemlich gute Partie gespielt, hat dort wirklich viel auch offensiv machen können, was man von ihm gar nicht so erwartet hätte. Also wo er wirklich für mich 100% auch, also du hast bei ihm gesehen, der gibt 100% auf dem Platz, der will dieses Spiel irgendwie umkurbeln, der will was machen, dem will was gelingen, der will auch seinen Fehler gegen Lazio wieder gut machen. Und dann kommt halt diese beschissene Situation dort, wo er hochspringt. Es ist eine Sprungbewegung, manchmal ist der Arm ein bisschen zu weit draußen, aber ihm das jetzt wirklich da dann nochmal zusätzlich anzulasten und zusätzlich nochmal draufzuhauen, finde ich dann an der Stelle auch nicht, das natürlich nicht du gemacht, Andreas, da geht es mir jetzt ganz allgemein um Bewertungen, die ich zu ihm auch gelesen habe. Das finde ich einfach unfair, weil ich finde, dass er bis zu diesem Zeitpunkt einer der stärkeren Bayern-Spieler war und viel wirklich getan hat auch und wirklich auch gezeigt hat, dass er was umdrehen will. Und das habe ich bei vielen Bayern-Spielern so nicht gesehen. Und deshalb an der Stelle will ich da einfach mal eine Lanze für ihn brechen, unabhängig davon, ob man jetzt seine sportliche Leistung für die Zukunft irgendwie bewerten will. Ja, hat mir das einfach gefallen, was er für eine Reaktion bis dahin gezeigt hat.
Ich bin da grundsätzlich bei dir und ich würde auch wirklich unterschreiben, dass Upamecano eigentlich immer einer derjenigen ist, der zumindest die Ambition hat, auf Top-Niveau immer die letzte Leistung aus sich rauszukitzeln. Auf der anderen Seite, und da muss ich jetzt leider auch, nachdem ich wirklich auch lange Zeit Upamecano eigentlich immer verteidigt habe, sagen, dass ich jetzt auf einem höchsten Niveau, und das sind eben dann gerade eigentlich diese Spiele im Frühjahr, beziehungsweise im frühen Frühjahr oder zum Ende oder zum Höhepunkt einer Saison hin, wenn es dann zu den entscheidenden Spielen kommt, ob es jetzt in der Champions League ist oder auch in entscheidenden Bundesligaspielen, häufen sich leider wirklich, und nicht nur dieses Jahr, sondern eben auch in den vergangenen Jahren, die Leistungen von Upamecano, wo es eben häufig unglücklich ausguckt. Und eben wenn diese Quantität, diese Häufigkeit damit reinkommt, dann ist es wirklich ein schlechtes Zeichen. Denn man kann natürlich in jeder einzelnen Situation für sich selbst gesehen sagen, ja, das läuft unglücklich, das Foul gegen Lazio ist natürlich blöd gelaufen, es kann so jedem passieren, der Ellbogen jetzt gegen Bochum genauso. Aber wenn das eben wirklich immer und immer wieder vorkommt, und wir reden da ja eigentlich von diesen spielentscheidenden Situationen, die eben bei ihm nochmal besonders hervorstechen, schon seit mehreren Jahren darüber, dann ist das eben etwas, was gerade auf dieser neuralgischen Position in der Innenverteidigung schon ein enormes Defizit darstellt. Und ich bin grundsätzlich bei dir, ich würde mir wirklich wünschen, dass er mal jetzt dieses die Fehler abstellen, das klingt immer blöd, weil das wird kein Innenverteidiger jemals können, aber dass er zumindest auf höchstem Niveau und wenn es wirklich darum geht, die Leistung insofern konservieren kann, dass er eben auch nicht raus ist, wenn er mal einen Fehler macht, weil ich habe häufig das Gefühl, Upamecano macht dann einen Fehler und ist dann quasi so verunsichert, dass er quasi immer und immer wieder weiter mit diesen Fehlern macht und dass man ihn quasi faktisch schon rausnehmen muss, um ihn vor sich selber zu schützen. Und das ist natürlich was auf dem Niveau problematisch ist.
Absolut, da bin ich auch bei dir. Das ist, also rein sportlich gibt es genug Punkte, die man bei Upamecano auch kritisieren kann. Und ich glaube, es liegt bei ihm nicht so sehr am Talent. Es liegt bei ihm auch nicht daran, dass er nicht gut genug wäre für den FC Bayern München oder für das absolute Top-Niveau. Ich glaube, er hat das. Er bringt alles mit, was es dafür braucht, um ein Weltklasse-Innenverteidiger wirklich auch zu sein. Aber es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist, er hadert vielleicht auch ein bisschen zu sehr mit sich selbst. Er ist vielleicht auch ein bisschen zu schnell verunsichert. Er will vielleicht auch immer noch einen Tick zu viel dann, wenn es gerade nicht läuft. Das ist so ein Problem, was man bei ihm feststellt. Und das ist alles mental, psychologisch. Und klar, man kann dann am Ende die Konsequenz ziehen und sagen, das reicht halt leider nicht fürs absolute Top-Niveau. Könnte ich komplett nachvollziehen. Mir ging es jetzt wirklich auch darum zu sagen, hängt euch nicht zu sehr an dieser einen Personalie auf, weil ich glaube, wenn wir über den FC Bayern und wenn wir über Thomas Tuchel sprechen, dann ist das Problem einfach noch viel weiter gefächert. Und Upamecano ist zweifellos jetzt in den letzten Spielen auch Teil des Problems gewesen. Also da kann man ihn nicht außen vor lassen. Aber ich finde, dass man sich einfach oft zu einfach macht, indem man sich dann solche Bauernopfer raussucht und die dann eben wirklich komplett durchs Dorf treibt.
Absolut. Ja. Und ich meine, im aktuellen Kader von Bayern kann man natürlich jeden Spieler momentan rauspicken und sagen, wo ist diese Form von der Hinrunde oder allgemein die Form, die Klasse des eigentlichen Spielers verspricht, hin, ob das ein Kane ist, ob das ein Sané ist. ob das auch zum Teil ein Musiala ist, der sich die ganze Zeit irgendwie mit dem Kopf gegen die Wand festbeißt, ein Kimmich, ein De Ligt, wie auch immer. Also die Liste ist quasi, könnte man auf 11 Spieler, die auf dem Feld stehen, ausweiten. Und das ist natürlich dann schon etwas, wo man sich auch mal grundsätzlich eine Frage stellen muss. Wie kann man, ich glaube, Heine hat gemeint, den Bock umwerfen, beziehungsweise da wieder eine Kehrtwende hinbekommen, dass eben diese individuelle Klasse, die ja zumindest auf dem Papier gar nicht mal beschworen wird, dann doch wieder auf dem Feld auch zu sehen ist.
Andreas, dann holen wir dich jetzt mal mit rein hier, weil jetzt haben Elisha und ich uns das Upamecano-Battle sozusagen geliefert. aber das ist ein wunderbarer Übergang auch, weil wir könnten jetzt jede individuelle Person natürlich durchdiskutieren. Machen wir nicht, weil dann sind wir morgen früh noch nicht fertig. Aber das ist ja wirklich bemerkenswert. Du hast viele Einzelspieler auf unterschiedlichen Niveaus, auch bei Spielern, von denen du es nicht so gewohnt bist, die nicht an ihre Leistung kommen. Jetzt ist der Umkehrschluss, dass viele sagen, okay, die Mannschaft ist einfach nicht gut genug. Aber ist das nicht auch eher ein Argument gegen den Trainer, wenn er es nicht schafft, die Einzelspieler auf ihr Niveau zu bringen?
Nein, nicht. Also das ist, glaube ich, ein Zusammenspiel aus Team und Trainer. Und was die Mannschaft, glaube ich, nicht kann, ist mit Widerständen umzugehen oder mit Herausforderungen wirklich umzugehen. Vielleicht gab es in der Vergangenheit zu wenig Herausforderungen oder man hat letztes Jahr wissen wir alle, ne, hat eigentlich nur Meisterschaft gewonnen, weil der BVB zu blöd war, auf gut Deutsch gesagt, das Ding zu holen. Und vielleicht ging das alles zu einfach. Und sobald jetzt Widerstände auftreten, wie Leverkusen spielt super, Lazio steht hinten drin, Bochum fightet sich da rein, gibt es keinen oder keine Spieler in der Mannschaft, die Verantwortung übernehmen. Und das haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon diskutiert. Es geht dann wieder darum zu sagen, wer sind die Führungsfiguren auf dem Feld? Und klar ist das eine Aufgabe des Trainers, das zu definieren, aber es ist die Aufgabe der Spieler, das dann auch umzusetzen. Also es sind ganz viele Faktoren, die aber wirklich auch zusammenspielen. Und da kann man sich nicht auf eine Seite vermutlich festlegen, es liegt nur an Thomas Tuchel oder es liegt nur an Thomas Müller oder es liegt nur an Kimmich. Das ist ganz, ganz, ganz schwierig und ganz komplex. Aber
würde ich auch mitgehen?
Ja.
Nee, ich würde aber nur ergänzend dazu sagen, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass dieser extrem kleine Kader, den Bayern München hat, der natürlich auch durch ökonomische Zwänge letztendlich so dasteht, wie er jetzt dasteht, dass der auch dazu führt, dass eben dieser Konkurrenzkampf eigentlich faktisch nicht mehr existiert. Wir haben letztendlich mit Davis jemanden, der als alleiniger Linksverteidiger überhaupt keine Konkurrenz mehr hat. Kimmich, der eigentlich auch, wenn man es Pavlovic mal weglässt, der ja so ein bisschen die Entdeckung der Saison ist, eigentlich auch unangefochten im Normalfall ist. Kane sowieso, Sané genauso, auch keine Konkurrenz auf seiner Position. Gerade wenn noch die Verletzungen dazukommen, haben wir wirklich viele Spieler, die vielleicht auch mal so ein bisschen den Anreiz von der Bank bräuchten oder auch im Training bräuchten, dass sie merken, sie haben jemand, der auf einem ähnlichen Niveau zumindest auch performen kann und der ihnen im Zweifel auch bei schlechten Leistungen den Stammplatz streitig machen kann. Und das ist eben durch diesen enorm kleinen Kader auch komplett abhanden gekommen. Und da ist natürlich auch so ein bisschen wieder die Frage, ob das eben auch mit dieser mangelnden Form, die wir jetzt sehen, zusammenhängt.
Ja, absolut. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Gründe. Und dann hast du die vielen Verletzungen natürlich, die vielen Rhythmusstörungen innerhalb dieser Saison. Ich glaube, Tuchel, das muss man ihm dann wirklich auch zugutehalten, so kritisch man ihn auch sieht. Hatte selten in dieser Saison mal die Möglichkeit, wirklich auch so ein Kern von 11, 12, 13, 14 Spielern sich einspielen zu lassen. Also wirklich dann auch mal konstant sich auf eine Achse verlassen zu können. Das war in dieser Saison selten gegeben und dafür hat er gerade in der Hinrunde sehr, sehr viele sehr gute Ergebnisse geholt. Das ist ihm hoch anzurechnen. Auf der anderen Seite kommt natürlich auch er nicht so einfach aus dieser Geschichte raus, weil du hast, oder ihr habt es jetzt auch gesagt, diese Mannschaft wirkt verunsichert, sie schafft es nicht gegen Widerstände, sich auch aufzulehnen. Klar kann man sich auch da einfach machen und sagen, ja, die Mannschaft ist einfach nicht in der Lage dazu oder hat die mentale Stärke nicht oder zeigt den Willen nicht oder was auch immer. Das sind ja ganz, ganz beliebte Argumente auch immer dann, weil sie einfach auch schnell gemacht sind und weil da sofort jeder auch Hurra schreit und das stimmt alles. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass Tuchel aktuell der Mannschaft einen Rahmen bieten kann, in der sie den Kopf frei bekommt. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Qualität für einen Trainer, dass du A, taktisch in der Lage bist, der Mannschaft einen Rahmen zu bieten, in der sie sich entfalten kann, in der sie wirklich dann auch das schafft, dieses Loch zu überwinden und diese Blockade im Kopf auch zu lösen. Das hat Tuchel jetzt mit mehreren Fehlentscheidungen nicht geschafft, gegen Leverkusen beispielsweise, auch gegen Lazio und gegen Bochum fand ich die Ausrichtung jeweils personell mal aber auch von der Grundstruktur her nicht optimal. Und das ist was, wo glaube ich, Tuchel sich auch ankreiden muss, dass er es nicht geschafft hat, diesen Rahmen zu bieten. Und andererseits natürlich auch mental. Also wenn sich ein Trainer dann nach der Partie hinstellt und sagt, ja, keine Ahnung, warum wir heute verloren haben. Ich weiß es nicht, warum die Mannschaft nach 20 Minuten nicht mehr diese Leistung zeigt. Ich habe wirklich keine Ahnung, ich habe damit nichts zu tun, so nach dem Motto. Ja. Puh, also das ist schon auch ein sehr, sehr hartes Zeichen Richtung Mannschaft. Und man kann sicherlich darüber diskutieren, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht. Er wird es als Trainer, er hat als Trainer auch schon Erfahrungen gesammelt in seiner Karriere. Er wird da sicherlich auch seine Gründe für haben, warum er das so klar äußert. Insofern kann man natürlich auch die Mannschaft da nicht einfach so aus der Verantwortung ziehen, aber als Trainer. Also ich bin immer ein Fan davon, als Trainer dann wirklich auch sich vor die Mannschaft zu stellen, egal was da gerade intern passiert, weil das eben auch Führungsqualität zeigt und weil das auch zeigt, er will die Mannschaft stärken, er will Dinge dort auch wirklich anpacken und in die Analyse gehen. Aber wenn sich da jemand hinstellt und sagt, ja, puh, keine Ahnung, finde ich persönlich schwierig.
Ja, wird schwierig. Also hättest du ihn dann entlassen gestern oder hättest du ihn dann rausgeschmissen quasi? Und wenn du jetzt weiß ich nicht, Uli Hoeneß erst.
In der Halbzeit wäre ich in der Kabine gegangen. Nein, natürlich nicht. Ich finde das auch komplex. Also ich finde das auch komplexer, um das jetzt sofort mit Ja oder Nein zu antworten. Insofern, ich bin schon auch ein Stück weit bei Elias, dass er sagt, das erstmal auch sacken zu lassen, diese herbe Enttäuschung. Ich glaube, Entscheidungen aus der Emotion heraus sind nie gut. Das heißt, sie haben sich jetzt den Sonntag Zeit gelassen, sie haben sich jetzt den Montag Zeit gelassen, sie werden intern, bin ich von überzeugt, sehr, sehr viel miteinander sprechen, auch mit Thomas Tuchel sprechen, sich anhören, was er jetzt gedenkt zu tun und wie er diese Lage noch umreißen will. Und aus diesen Gesprächen musst du rausgehen und musst dann deine Schlüsse daraus ziehen. Und ich bin ganz ehrlich, klar, du hast es vorhin gesagt, du hast keine Nachfolgeoption, keine richtige. Du hast jetzt Hansi Flick, der so ein bisschen um das Team schwirrt sozusagen, wo du aber genau weißt, dass es, wenn du dich für Flick entscheidest, dann ist das eine Lösung, die langfristig ist. Und da musst du dir die Frage stellen als FC Bayern, willst du das? Du hast Flick bereits erlebt, du hast eine sehr, sehr intensive Zeit mit ihm erlebt, in der er sehr erfolgreich war, in der das erfolgreich aber auch ganz schnell wieder abgeebbt ist, in der du gemerkt hast, naja, so richtig nachhaltig ist Flick auch nicht, weil taktisch da eben auch nicht so viel Tiefe vorhanden ist, weil er sehr oberflächlich auch arbeitet, was das Taktische angeht, weil er sehr viel im psychologischen und vielleicht auch küchenpsychologischen Bereich arbeitet. Ja. Ich glaube, die Amazon-Dokumentation damals zum DFB, zur WM in Katar, hat das auch ganz gut unterstrichen. Und nicht nur diese Dokumentation, sondern eben auch Informationen, die ich vorher auch schon über Flick erfahren habe. Er ist aus meiner Sicht kein Taktikfuchs oder so. Er hat es damals wirklich, und dafür muss man auch alle Hüte ziehen, er hat es geschafft, dieser Mannschaft die Angst zu nehmen. Er hat es geschafft, dieser Mannschaft eine Verunsicherung auch zu nehmen, die damals eben auch vorhanden war in der Zeit unter Niko Kovac. Er hat es geschafft, das Ding komplett umzureißen und dann eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die wirklich im positivsten aller Deutungen mit dem Kopf durch die Wand gerannt ist und alles überrannt hat bei diesem Lauf. Sicherlich auch eine Mannschaft, die ein bisschen Glück hatte, was die Corona-Zeit damals anging. Will ich jetzt nicht wieder zu Tode diskutieren, aber das hat auch dazu gehört, zu dieser Wahrheit. Aber er ist eben auch ein Trainer, der nicht so viel strategische und taktische Tiefe bietet. Und dann hast du so ein Pro und Contra da, musst als FC Bayern überlegen, was ist dir wichtiger? Das heißt jetzt vielleicht, in Anführungsstrichen vielleicht, nochmal umreißt, indem er psychologisch der Mannschaft wieder vielleicht diese, diese Verunsicherung nimmt. Aber auf der anderen Seite eben das Risiko, dass du dich dann mit jemandem festlegst, der strategisch nicht der Beste ist und der taktisch auch vielleicht nicht diese Idee mitbringt, die langfristig, mittelfristig zum Erfolg führt. So, und das ist ein großes Risiko und deshalb kann ich da verstehen, wenn der FC Bayern sagt, na, lieber nicht. Aber ich will jetzt nicht jede einzelne Option hier durchdiskutieren, die gerade irgendwie um den FC Bayern genannt wird. Auch da sind wir dann morgen früh nicht fertig. Aber trotzdem finde ich, wenn du zu dem Entschluss kommst diese Woche, dass Thomas Tuchel nicht der Trainer ist, der dir, wir haben vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen, der dir 2025 die Champions League in München holt oder der zumindest die Mannschaft wieder auf Kurs bringt, um in den Top 4 in Europa konkurrenzfähig zu sein und der die Mannschaft nicht mal auf Kurs bringen kann, vielleicht in der Bundesliga wieder zurückzuschlagen. Auch da von der nächsten Saison vor allem gesprochen. Wenn du da jetzt schon zu diesem Schluss kommst, dann musst du aus meiner Sicht unabhängig davon, wie die Interimsoptionen sind, dann musst du die Reißleine ziehen, weil was willst du mit einem Trainer zusammenarbeiten weiterhin, wo du schon weißt, dass du es nicht weiter als vielleicht bis übermorgen oder bis überübermorgen mit ihm aushältst. Was willst du dann mit dem noch weiterarbeiten? Dann musst du eben eine Interimslösung wählen, dann musst du halt schauen, dass du jemanden findest im Notfall, der es bis Sommer macht, sei es jetzt mal wirklich daher spekuliert, sei es ein René Maric aus dem Jugendbereich, den du dann hochziehst, sei es irgendjemand anderes, der dann eben diese Rolle übernimmt, dann musst du für mich die Reißleine ziehen. Da gibt es keinen dazwischen. Das ist für mich alles, was du jetzt in die Länge ziehst, obwohl du dir sicher bist, ist verschwendete Mühe. Auf der anderen Seite, wenn du dir nicht sicher bist und wenn du wirklich der Überzeugung bist, dass Tuchel das noch rumreißen kann, dann go on, dann bleib mit ihm weiterhin zusammen sozusagen. Dann bin ich vollkommen in diesem Team. Du hast mich nach meinem Gefühl gefragt. Ich persönlich habe das Gefühl tatsächlich verloren in den letzten Tagen und Wochen, dass Tuchel das nochmal rumreißen kann, ja. weil einfach zu viel passiert ist, weil ich zu viele Argumente auch sehe, die gegen ihn sprechen. Ein paar haben wir schon genannt. Und deshalb ja, würde ich in den nächsten Tagen schauen, dass ich eine Interimslösung finde.
Ja, man kann Thomas Tuchel wirklich nur raten, nicht in den Skiurlaub zu fahren unter der Woche, denn das könnte tatsächlich gefährlich für ihn werden. Insofern warten wir ab, was passiert, aber der Punkt, den du genannt hast, ist wirklich nochmal interessanter, auch im Vergleich zu Flick, und du hast es schon angesprochen mit diesem ja fast schon hobbypsychologischen, ich sag nur Stichwort Wildgänse, ich glaube, wir haben das alle gesehen, aber vielleicht ist genau diese Graugänse, okay, es tut mir leid, ja, richtig, es waren die Graugänse. Auf jeden Fall, ich glaube, dieser Punkt der Empathie ist dann nochmal ein ganz, ganz wichtiger. Und das hatte Flick auch bei aller Kritik, die ich auch teile, die du genannt hast. Flick war, glaube ich, schon jemand, der mit den Spielern geredet hat und der eben auch sehr, sehr, sehr empathisch mit den Spielern umgegangen ist. Und wenn ich jetzt natürlich sehe, wie gefühlt ein Delicht so ein bisschen in der Luft hängt, weil er eben auch, ich glaube, nicht genau weiß, wie seine Stellung oder wie seine Position im Team ist und eben auch wirklich viele Einzelspieler gerade so ein bisschen gefühlt das Vertrauen verlieren in sich selbst, vielleicht auch in das System, dann ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, ob vielleicht diese, ja nochmal diesen anderen Ansatzpunkt bräuchte. Ich persönlich würde momentan auf jeden Fall an Tuchel festhalten, solange, ich sage jetzt mal, nicht wirklich alles gegen ihn spricht, auch jetzt von den Ergebnistechnischen, dass man das vielleicht noch direkt aus der Champions League ausscheidet oder dass man in der Liga weiter diese Niederlagenserie fortführt. Eigentlich auch aus dem Hauptpunkt, abgesehen davon, dass ich Tuchel einfach für einen guten Fußballlehrer halte, dass momentan auch die Alternativen, wie du sagst, nicht da sind. Und das ist natürlich einmal so ein Punkt, klar, dann kann man auf einen Trainertalent wie Maric setzen, aber für den würde es deutlich zu früh kommen und der würde sich, glaube ich, auch selber keinen Gefallen tun oder auch die Kategorie Maric würde sich keinen Gefallen dann tun, wenn sie sich jetzt in München auf die Trainerbank setzen. Und dann bleibt vielleicht noch, ich habe vorhin mal geschaut, wer gerade so verfügbares Trainermaterial ist auf dem internationalen Markt, vielleicht noch ein Favre oder sowas in die Richtung übrig, aber da sind natürlich auch wieder ganz andere Punkte, die dagegen sprechen. Und eigentlich, wenn man wirklich eine langfristige Lösung sucht, müsste man, wenn, dann auf den Sommer gucken. Und da sind natürlich dann wieder Namen wie eventuell Alonso, wie vielleicht dann sogar Sebastian Hoeneß, der ja in Stuttgart auch gerade wirklich gute Arbeit leistet und der allein schon qua Namen natürlich auch immer ein Kandidat bei Bayern ist. Vielleicht sogar wieder die Rückkehr von Julian Nagelsmann nach der EM. Also es gibt ja da wirklich viele, auch vielleicht sogar interessante Optionen, die man da nennen könnte. Und da ist aus meiner Sicht im Sommer mit dem Planungshorizont und auch zusätzlich noch mit Max Eberl, der ja dann auch noch neu dazukommt und der eigentlich auch den Trainer jetzt in dieser Situation mitentscheiden sollte, da ist für mich der Sommer der deutlich bessere Punkt, um über den Trainer zu entscheiden. Und wenn es möglich ist, und natürlich nochmal, wenn, das sagst du auch richtig, wenn jetzt wirklich man zu der Entscheidung kommt, das geht nicht mehr weiter, dann muss man sich jetzt trennen. Aber wenn irgendwie möglich, würde ich zumindest bis Sommer noch an Tuchel festhalten und versuchen, die Saison halbwegs vernünftig und vielleicht sogar mit Ambitionen Richtung Champions League zu Ende zu spielen.
Ja, ja, und Flick, habt ihr jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt, hat auch einen neuen Berater, ne? Zahavi, der wird auch nicht für ein halbes Jahr kommen wollen, sondern wenn, wie du auch gesagt hast, dann würde das wahrscheinlich bedeuten, langfristig mit ihm zu planen. Deswegen, nee, also für Harakiri Fußball, ach, da könnt ihr auch Tim Walter holen, der ist auch frei. Der
ist auch, finde ich auch nicht schlecht.
Oh Gott. Na gut, mit Manuel Neuer kann er seine Torwartkette spielen. Also das
ja, ja, mit dem geht das, genau. Nee, aber das sehe ich so nicht. Ist wirklich die Frage nach den Alternativen, ne? Und worauf läuft das hinaus? Was will man überhaupt? Für was will man stehen? Und davon hängt es ja ab, wie man vielleicht sucht. Und jetzt gerade, als ihr so gesprochen habt, habe ich mir gedacht, ja okay, vielleicht macht es doch Sinn, Tuchel noch zu behalten, mit ihm ins Champions League Finale 2025 und dann ist Klopp auch wieder auch wieder fit. Aber das ist jetzt Fantasie. Das ist, glaube ich, nicht realistisch, ganz ehrlich.
Ja, das also. Klar, also was natürlich ganz wichtig ist, ich habe jetzt zwar gerade gesagt, meine Einstellung dazu ist, dass ich nicht glaube, dass es mit Tuchel sehr lange gut gehen wird und dass es wahrscheinlich oder dass ich ihm nicht zutraue, das nochmal umzustoßen. Gleichwohl muss ich das ein bisschen einschränken dahingehend, dass natürlich der Zeitpunkt entscheidend ist. Also der FC Bayern muss jetzt kurzfristig, glaube ich, erstmal die Entscheidung treffen, ob man Tuchel zutraut, das Spiel gegen Lazio noch umzudrehen. Da wiederum muss ich sagen, das traue ich ihm zu. Das Spiel ist in 2-3 Wochen. Das ist ein Heimspiel. Das traue ich ihm absolut zu, dass er da nochmal eine Mannschaft auch aufs Feld schickt, die das umdrehen kann. Ich traue ihm grundsätzlich auch zu, dass der FC Bayern wieder so eine Siegesserie auch wieder hinlegen kann. Da muss jetzt natürlich kurzfristig viel passieren für. Und du hast jetzt auch sehr schwere Spiele gegen RB Leipzig zu Hause, auswärts gegen Freiburg. Das sind alles keine Zuckerschlecken. Also das ist schon, das sind schon alles Gegner, gegen die sich der FC Bayern traditionell auch schwer tut. Insofern wird es da auch nochmal ganz heiß für Thomas Tuchel. Ich traue ihm das kurzfristig durchaus zu. Was ich aber meinte, ist, dass er natürlich mittellangfristig vielleicht nicht die Option ist, die den FC Bayern nachhaltig auch wirklich dann erfolgreich prägen wird. Da ist mein Vertrauen ein bisschen weniger geworden jetzt. Nicht nur durch die Krise, sondern auch in den letzten Wochen insgesamt, in den letzten Monaten insgesamt, ist dieses Vertrauen darin so sukzessive auch weniger geworden. Und deshalb bin ich der Meinung, muss man die Reißleine auch ziehen. Aber jetzt lange Vorrede, kurzer Sinn. Der Zeitpunkt spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle. Und wenn du jetzt Tuchel entlässt und dann jemanden wie Maric oder wie irgendjemand anderen dort an die Seitenlinie stellst, hast du natürlich auch A, die Gefahr, wenn wir jetzt bei Maric als konkreten Beispiel bleiben, den zu verbrennen ein Stück weit. Und B, hast du auch die Gefahr, dass du deine Champions League vielleicht noch mal ein bisschen mehr riskierst. Wir haben es letzte Saison erlebt, da finde ich, kam die Trainerentlassung zu einem komplett bescheuerten Zeitpunkt. Also das war für mich komplett unverständlich, zu diesem Zeitpunkt diese Entscheidung zu treffen. Standst da direkt vor diesem wichtigen Spiel in der Bundesliga gegen Dortmund, was noch gut gegangen ist. Standst direkt vor wichtigen Champions League-Spielen gegen Manchester City, wo du dann rausgeflogen bist, wo du vielleicht auch mit Julian Nagelsmann rausgeflogen wärst, aber also wenigstens die Spiele hätte ich Nagelsmann damals noch gegeben, weil ich das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können vom Zeitpunkt. Und insofern muss ich jetzt auch zu Thomas Tuchel sagen, also dieses Spiel gegen Lazio würde ich ihm vielleicht sogar mindestens noch geben. Weil A, glaube ich nicht, dass der FC Bayern jetzt die allerbesten Karten auf den Champions League Sieg hat mit der aktuellen Verfassung. Braucht man daran gar nicht denken. Und B, sind die Alternativen auch nicht so drängend, dass man sagt, okay, das ist jetzt alternativlos, dass man Tuchel rausschmeißt. Insofern kann man diesen Zeitpunkt als Verantwortlicher des FC Bayern München natürlich auch noch mal ein bisschen strecken, noch mal ein bisschen darauf vertrauen, dass vielleicht jetzt gegen Leipzig da noch mal so eine kleine Reaktion kommt. Das ist schon nachvollziehbar. Aber trotzdem glaube ich, dass man sich so langsam, um es vorsichtig zu formulieren, mit Alternativen beschäftigen muss.
Man hat ja auch wirklich das Gefühl, die Führungsriege bei Bayern versucht gerade so ein bisschen den Anti-Pratzo zu machen und quasi nicht in diese Muster zu verfallen, in die man letzte Saison verfallen ist, indem man, wie du eben angesprochen hast, Nagelsmann aus meiner Sicht eben auch verfrüht entlassen hat, weil man eben die Ziele in Gefahr gesehen hat. Und da würde ich grundsätzlich sagen, dass ich das momentan ganz angenehm finde. Ich glaube auch ein Heiner war das, der jetzt ja Tuchel nochmal den Rücken gestärkt hat und gesagt hat, natürlich wird er gegen Leipzig noch auf der Trainerbank sitzen.
Dresden, glaube ich.
Was Dresden, genau, ja. Okay. Auf jeden Fall ist es wirklich angenehm, dass es eben von der Führungsriege immer diese Art von Ruhe kommt, die man sich ja häufig auch dann wünscht. Und ich meine, ob was im Hintergrund gesprochen wird, ist immer noch eine andere Sache. Aber dass zumindest nach außen eine relative Einheit kommuniziert wird, ist schon mal ein Fortschritt. Und da bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wenn man diese Ruhe beibehält und auch dann hoffentlich bald mal ein Wandel in den Ergebnissen auch dann zu sehen ist, dass dann vielleicht doch noch eine Kehrtwende möglich ist. Ob die über den Sommer hinaus möglich ist, bin ich ehrlich gesagt auch kritisch oder frage ich mich auch, ob das funktioniert. Aber dass man zumindest die Saison noch einigermaßen versöhnlich zu Ende spielt, wäre natürlich schon mal ein Anfang. Und da sehe ich wirklich diese, ja, fast schon stoische Ruhe, die momentan zu spüren ist, ja, einfach angenehm zu sehen.
Ist halt die Frage, was passiert, wenn das Spiel am Samstag da nicht richtig läuft, dann wird die stoische Ruhe, glaube ich, schnell vorbei sein. Und wenn man eh schon weiß, dass das im Sommer nichts wird, ich glaube, als du jetzt gerade gesprochen hast, dachte ich mir, es muss einfach so sein, Max Eberl kommt, der sollte Pläne haben für eine bestimmte Philosophie, für die man stehen will. Und dann sollte man mit Tuchel ins Gespräch gehen und sagen, passt das denn zusammen? Oder passt das, was wir uns vielleicht auf dem Transfermarkt anschauen, in das Konzept, in das zu erstellende Konzept, was wir für den FC Bayern haben? Und dann kann man da zusammenarbeiten. Darauf wartet man vielleicht, ne? Aber es hängt. Ja, ist ein Tagesgeschäft. Wenn Leipzig 3-0 gewinnt am Samstag, dann ist der Ofen aus, ne? Das ist klar. Aber wissen wir, ich kann es nur, ich habe null Bauchgefühl. Ich glaube, ich komme nächste Woche nicht im Podcast, dann steht auf jeden Fall schon mal. Nee, aber es ist wirklich haarig. Und je länger wir sprechen, desto deutlicher zeichnet sich für mich eigentlich schon ab, dass der Trainer nicht geeignet ist, das fortzuführen, ehrlich gesagt.
Ich würde auch mal gerne den Elefanten im Raum so ein bisschen ansprechen. Und das ist ja letztendlich Xabi Alonso, der natürlich über allem so ein bisschen steht. Und der natürlich auch wahrscheinlich im Sommer viele Optionen haben wird. Da steht natürlich Liverpool als erste Option im Raum. Und dann vielleicht gegebenenfalls auch der FC Bayern. Ich glaube ja, die Athletic hat heute darüber berichtet, dass eben Alonso im Sommer als Alternative zu Tuchel eben auch Bayerns erste Wahl sein soll. Ist, denke ich, keine verwegene These, das so zu behaupten. Und da ist natürlich schon auch die Frage, und da würde ich auch mal einfach an euch beide die Frage geben, wie würdet ihr denn Alonso potenziell als Sommerneuzugang auf der Trainerposition bei Bayern sehen?
Also, ich glaube, dass er wahrscheinlich mehrere Wahlmöglichkeiten haben wird. Und ich denke nicht, dass der FC Bayern da die Nummer 1 ist in seinem Portfolio. Insofern würde ich das als sehr unwahrscheinlich betrachten, dass er Trainer bei den Bayern ist ab Juli, also ab der neuen Saison. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, Liverpool hat da sehr, sehr gute Karten. Bayern sehe ich irgendwie noch nicht. Aber vielleicht werde ich ich bin kein Orakel, ne? Und das wird deshalb, vielleicht werde ich da auch wieder völlig bestraft über das, was ich gerade gesagt habe. Aber Justin, wie siehst du das? Ich glaube einfach nicht, dass da die Chancen allzu groß sind, weil Bundesliga kann er, glaube ich, auch mit Leverkusen spielen. Die werden Champions League spielen. Dann könnte er auch da bleiben. Ich weiß nicht, ob Bayern dann so den Reiz hat für ihn. Es kommen ja auch die Spieler zu ihm, weil er da ist, ne? Wie Grimaldo, wo, glaube ich, keiner erwartet hat, dass der nach Leverkusen geht, aber der hat, denke ich, explizit gesagt, ja, weil Alonso da ist, gehe ich zu ihm. Also der kann ich mir nicht vorstellen, dass der bei Bayern sitzt ab Juli.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, glaube ich auch nicht tatsächlich. Bin ich komplett bei dir, brauche ich gar nichts großartig ergänzen. Vielleicht ergänze ich an der Stelle aber meine grundsätzliche Meinung zu Alonso. Und ich glaube, dass er dem FC Bayern München extrem gut tun würde. Ich glaube, dass das ein Trainer ist von der Philosophie her, der grundsätzlich zu dem passt, wofür der FC Bayern aus meiner Sicht stehen sollte, nämlich für dominanten Fußball, für auch kontrollierten Fußball, ja, aber eben nicht in der hoch strikten und hoch statischen Form, wie es bei Thomas Tuchel der Fall ist. Das ist mir ein bisschen zu strikt, das ist mir ein bisschen zu kontrolliert, ein bisschen zu sehr darauf bedacht, bloß keine Fehler zu machen. Auch Alonso ist ein Trainer, der sehr viel Wert darauf legt, dass man defensiv stabil steht, dass man Kontrolle hat. Das kann auch mal ohne Ball sein, wie man gegen den FC Bayern auch gesehen hat, unter anderem. Der ist da sehr flexibel, aber er ist grundsätzlich einfach ein Trainer, der mehr Dynamik aufs Spielfeld bringt, der mehr Freiheit vielleicht auch, mehr Zocken aufs Spielfeld bringt, ein bisschen mehr auch auf seine Spieler eingeht, finde ich, was die taktischen Rollen angeht. Insofern wäre Xabi Alonso für mich jemand, wo ich sage, ja, das wäre für mich eine Optimallösung. Also wenn man irgendwie nur ansatzweise die Chance hat, den nach München zu holen, dann, ja, dann macht das. Aber ich bin vollkommen bei dir. Ich sehe das einfach nicht. Sehe ich nicht kommen. Glaube, dass er erstmal zu Liverpool gehen wird oder vielleicht sogar, wie du schon gesagt hast, noch ein Jahr in Leverkusen bleibt. Also insofern, ja, glaube ich tatsächlich eher nicht daran.
Würde ich ähnlich sehen wie ihr beide. Allerdings muss man natürlich auch sagen, Alonso bis jetzt natürlich nur bei Leverkusen überzeugen können, davor noch wenig Erfahrung gemacht, natürlich jetzt Europa League gespielt, bis jetzt noch nicht Champions League gespielt, aber grundsätzlich natürlich, da macht, glaube ich, auch viel so ein bisschen diese Ausstrahlung, die er hat, auch aus, sowohl im medialen Feedback als auch, wie es scheint, als Reaktion oder auch im Zusammenhang mit seinen Spielern, die er trainiert, dass da eben auch ein sehr großes Vertrauen zu herrschen scheint, wirkt das eben natürlich schon nach einer sehr, sehr guten Lösung auf dem Trainerposten. Was ich auch noch ein bisschen in den Raum schmeißen würde, wäre vielleicht auch noch ein Hoeneß, wobei der Name, also Sebastian Hoeneß, der Name für mich fast schon ein Gegenargument wäre, auf jeden Fall. Einfach natürlich aus diesem ganzen Negativerfahrungen, die man auch in letzter Zeit mit diesen, ja, ein bisschen Klüngeleien auch bei Bayern gemacht hat. Aber wenn man mal Stuttgart anguckt, fairerweise, und auch den Fußball, den sie spielen, dann ist das für das Grundgerüst, das Stuttgart zum Beginn der Saison hatte und auch letzt vor einem Jahr hatte, als Hoeneß dann übernommen hat, ist es natürlich schon ein sehr, sehr dominanter, auch Ballbesitzfußball, sehr, sehr viel, was da auch zu Mitteln gemacht wurde, auch mit Leistungsträgern, die im Sommer gegangen sind, und trotzdem steht dieser Verein da, wo er jetzt steht, und spielt einfach einen sehr, sehr attraktiven und sehr, sehr überzeugenden Fußball. Und eigentlich dadurch und auch mit seiner Bayern-Vergangenheit mit der zweiten Mannschaft muss eigentlich Hoeneß auch zumindest mal auf den Zetteln draufstehen.
Ja, ich bin mir bei Sebastian Hoeneß immer noch nicht sicher. Ich bin vollkommen bei dir. Man muss fairerweise anerkennen, was Stuttgart diese Saison spielt. Und sie sind eine der attraktivsten Mannschaften, vielleicht sogar Europas aktuell. Das ist schon sehr beeindruckend, was sie für einen Fußball spielen und wie sie ihr Spiel auch aufziehen. Auf der anderen Seite habe ich halt seine Leistungen bei den Bayern Amateuren und bei der TSG Hoffenheim auch noch im Hinterkopf. Und ja, er ist Meister geworden mit den Amateuren damals, was aber auch zu großen Teilen auch an individuellen Spielern lag, die dort wirklich übers taktische Gerüst hinaus sehr viel gerissen haben, auf sehr hohem Niveau, allen voran ein gewisser Angelo Stiller, den er jetzt auch wieder bei Stuttgart hat. Ich will nicht sagen und ich will damit auch nicht argumentieren, dass Hoeneß überhaupt keinen Anteil hätte an dem, was Stuttgart da macht. Das steht nicht zur Debatte. Also das ist herausragend, das ist ein großer Anteil, den er daran hat. Und er hat ein Stück weit mich auch wieder auf seine Seite damit gezogen. Aber ich bin mir trotzdem immer noch unsicher, weil die Stationen vorher überhaupt nicht das waren, was Stuttgart jetzt spielt. Und überhaupt nicht in die Richtung. Das war alles sehr pragmatischer, sehr behäbiger, sehr sehr, sehr einheitsbreiliger Fußball in Deutschland und hat überhaupt keinen Spaß gemacht, dazuzuschauen. Klar hängt deine Idee auch immer ein Stück weit davon ab, was du für einen Kader hast, welche Spieler du zur Verfügung hast und so weiter. Aber trotzdem war das einfach auch zu wenig von ihm und das hat mich nicht überzeugt. Und jetzt nach einer Station, nach einem guten halben Jahr, ihn sofort als den in Anführungsstrichen Messias für den FC Bayern München dann ab Sommer zu sehen, fällt mir aktuell ein bisschen schwer. Aber lasst uns mal nicht zu sehr jetzt mit Namen auch hantieren. Ich glaube, Thomas Tuchel sitzt, stand jetzt Montag, 19. Februar, 21.04 Uhr, immer noch auf dem Trainerstuhl des FC Bayern München. Und aktuell gehen die Berichte auch noch dahin, dass der FC Bayern mit ihm weitermachen will, bis auf Weiteres. Im Idealfall bis zum Sommer, berichtet unter anderem auch Sky. Insofern gehen wir erstmal vom Ist-Zustand aus. Und Andreas, ich finde, du hast vorhin was ganz Wichtiges gesagt. Du hast die Frage in den Raum geworfen, für welche Art Fußball will der FC Bayern eigentlich stehen? Ich glaube, mit der Ankunft von Max Eberl, wahrscheinlich jetzt Anfang März, wie es aussieht, muss man ja auch strategisch eine Entscheidung treffen. Wie sieht für dich so eine strategische Herangehensweise in dieser ganzen Debatte aus? Welche Fragen müssen wann geklärt werden und wie kommt man dann am Ende zu einem Schluss?
Genau, also die Fragen, die sich, glaube ich, gestellt werden müssen, ist natürlich erstmal die nach sportlichem Erfolg. Also das ist, glaube ich, eine Grundlage muss eine Grundlage sein für den FC Bayern in seiner Gesamtphilosophie. Es muss um das Thema Talententwicklung möglicherweise gehen, dass das eine Rolle spielt innerhalb einer Philosophie. Es muss um das Thema Finanzen gehen. Wie kann man stabil planen, auch für die Zukunft mit den möglichen Herausforderungen, die da auf die Clubs in einem internationalen Umfeld einprasseln. Und ja, die Strategie muss auch die Fans, denke ich, mit involvieren. Ja? Für was wollen die Fans sehen? Da ist ein Mir San Mir. Und das wollen die Fans, glaube ich, auch spüren von den Spielern, von den Offiziellen. Und all das zusammengefasst sollte dann sich idealerweise auf einem Platz widerspiegeln, auf dem 11 Spieler stehen, die das verwirklichen können. Und dann geht es, glaube ich, um möglicherweise auch Detailfragen, ne? Welche Taktik soll unser Team spielen? Welches System soll unser Team spielen? Und dann muss man sich fragen, welche Spieler passen dazu? Und da ist dann wahrscheinlich Max Eberl gefragt am Ende des Tages und auch die Kasse beim FC Bayern. Und auch, ich glaube, da müssten wir vielleicht sogar eine eigene Sendung darüber mal machen, welche Verträge laufen aus von den Spielern, die derzeit im Kader sind und welche müssen verlängert werden, welche Spieler muss man abgeben, also diese Wende. Und all das zusammen ist natürlich hochkomplex. Ja,
ja, ich glaube, man muss sich natürlich auch jetzt im Klaren sein, welchen Schritt geht man vor dem nächsten. Also welcher Schritt sollte der erste sein, welcher der zweite, weil es hätte ja, und da sind wir wieder beim Thema Beigeschmack, wenn man Tuchel jetzt entlassen würde, hätte das ja auch wieder ein Stück weit ein Beigeschmack, denn Max Eberl, wie gesagt, kommt dann am 1. März oder wann auch immer an die Säbener Straße, übernimmt den Job und es wurde eine sehr weitreichende Entscheidung getroffen, an der er vielleicht nicht federführend beteiligt war. Also Klar, ich glaube schon, dass die auch jetzt schon miteinander kommunizieren, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass Eberl jetzt schon seit 1. Februar da voll an der Säbener Straße arbeitet. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, keiner würde auch freiwillig sagen, pass auf, ich arbeite 2 Monate vor Amtsantritt und das vielleicht noch für umsonst oder so. Also das ist ja auch Quatsch. Und insofern kannst du jetzt aktuell keine Detailabsprachen mit Max Eberl halten. Das funktioniert einfach nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und deshalb ist es ein bisschen ungünstig aus meiner Sicht, dass er erst so spät übernimmt, weil die Planungen eigentlich schon hätten viel früher laufen müssen. Auch das, was du angesprochen hast mit den auslaufenden Verträgen. Aber das ist ganz entscheidend. Du musst festlegen, was für eine Art von Fußball willst du sehen. Wer ist der Trainer, der für diese Art Fußball auch stehen kann? Möglicherweise jetzt sofort, aber eben auch möglicherweise erst ab Sommer. Und was sind die Spieler, die du dafür brauchst? Und das sind 3 ganz wichtige Kernfragen. Das sind Debatten, die jetzt geführt werden müssen intern und wo man wirklich auch schauen muss, dass man endlich mal wieder eine Entscheidung trifft, die quasi von oben bis unten durchgeführt wird und nicht, dass mittendrin dann wieder zwischendrin irgendwas verändert wird und dann kommt da wieder ein Spieler, der nicht zum Trainer passt und dann wird der Trainer doch wieder entlassen, weil er doch nicht so gut zum Team passt, sondern da muss jetzt wirklich geschaut werden. Klar, Fußball ist ein dynamischer Sport. Fußball ist, du hast es gesagt, ein Tagesgeschäft, Profifußball. Da ändern sich tagtäglich Dinge, da ändern sich tagtäglich Entwicklungen, auf die man vielleicht auch mal reagieren muss. Aber der FC Bayern muss einfach schauen, dass er da wieder mehr agiert, dass er wieder mehr in die Position kommt, Dinge strategisch zu planen und diese Dinge dann auch umzusetzen. Und ich glaube, das ist jetzt auch ganz entscheidend.
Das ist ja auch genau der Punkt, den ich auch nochmal hervorheben wollen würde. Man hat ja bei den letzten, eigentlich bei allen Trainerentscheidungen, die ich jetzt auch bewusst noch im Gedächtnis habe, immer das Gefühl gehabt, der FC Bayern entscheidet sich für den Trainer, der gerade mit dem größten Namen, vielleicht auch mit dem größten Renommee auf dem Markt ist und holt den dann und fragt den dann quasi, ja, wie schaut's aus, was für ein System willst du denn spielen? Okay, wir holen aber auch erstmal nur die Spieler, die gerade den größten Namen oder vielleicht auch so das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben und geht quasi den umgekehrten Weg, dass man quasi nicht überlegt, was für eine Philosophie wollen wir als FC Bayern einschlagen, sondern agiert quasi immer anhand der pragmatischen Umstände, anhand des Tagesgeschäfts so ein bisschen und guckt eben auch immer so ein bisschen, was können wir am meisten aus dem Markt rausholen, ohne eben eine wirklich langfristige Planung im Kopf zu haben. Und das ist natürlich schon so ein Punkt, hat bis jetzt oft funktioniert, oft auch nicht, wenn man es Trainer wie Ancelotti oder auch Kovac anguckt, die einfach aus meiner Sicht von Anfang an zum Scheitern, zumindest zum Großteil zum Scheitern verurteilt waren. Andere Trainer wiederum konnten mit ihrer Qualität dann doch wieder einiges ausgleichen. Aber da ist immer so ein bisschen die Frage, welchen Ansatz wählt man? Und wenn wir jetzt auf Eberl gucken, dann bezweifle ich ehrlich gesagt, dass er jemand ist, der jetzt auch das ganz große Rad drehen kann oder auch will bei Bayern, sondern der dann vielleicht auch immer weiter versuchen wird, sukzessiv was zu verbessern, aber jetzt glaube ich nicht diesen ganz großen Wurf machen wird, vielleicht muss er das auch nicht. Vielleicht eine Personalie, die da interessant ist, ist ja Freud, der ja zumindest jetzt mit Maric ursprünglich für den Jugendbereich jemand angestellt hat, der genau diese Philosophie, diese langfristige Strategie da reinbringen sollte. Und viele Vereine haben ja auch im ersten Team eine Art Co-Trainer, der quasi vom Verein gestellt wird und der eigentlich langfristig immer auch diese Philosophie etablieren soll. Die hat Bayern nicht oder die hatten sie vielleicht mal, beziehungsweise wollten sie vielleicht auch mit einem Flick mal irgendwie anstellen, der ja auch dann quasi von Bayern Kovac damals zur Seite gestellt wurde. Aber grundsätzlich fehlt das eigentlich schon immer bei Bayern und da ist eben die Frage, inwieweit ich da die Kreativität habe, dass das mittelfristig passieren wird, dass wir da nochmal wirklich diesen großen strategischen Wurf sehen werden.
Und wo gibt's den? Ne? Also ich habe mir auch gefragt, welcher Club hat den eigentlich? Ne? Also da muss man ja auch, das kann man sich wahrscheinlich in Europa an 5 Fingern abzählen. Wäre das wirklich?
Ich glaube tatsächlich, Leverkusen hat momentan einen Co-Trainer, der vom Verein gestellt wird, der eben, mir ist leider der Name gerade entfallen, aber der eben auch diese Strategie oder diese langfristige Strategie umsetzen soll. Aber du hast natürlich schon recht, das sind wir wieder bei dem Punkt, den wir beim letzten Podcast hatten, dass letztendlich diese Idealvorstellung, wenn sie überhaupt existiert, nur von ganz, ganz wenigen Vereinen wirklich konsequent umgesetzt wird.
Oder es gibt der Co-Trainer von RB Leipzig, Frank Geidig, im Team mit Zickler und Marco Kurt, der war ganz lange bei Gladbach und ist da auch geblieben, als Marco Rose nach Dortmund gegangen ist und ist ihm aber jetzt ich glaube, 22 dann doch gefolgt. Aber der war ganz lange bei Borussia Mönchengladbach und hat versucht, also unter Lucien Favre und was weiß ich, wer da noch alles war. Aber bei Bayern gibt's das nicht, klar.
Deswegen natürlich auch interessant, dass jetzt Freund quasi diese Entwicklung so ein bisschen anstößt, weil er genau aus diesem RB-Kosmos kommt. Ob man jetzt diesen Ansatz von RB gutheißen will, ist nochmal eine andere Frage. Aber dass zumindest da versucht wird, ja, so eine Art, ich sage jetzt mal, Geschäftskonzept und Geschäftsstrategie zu etablieren, wie man es ja fast schon nennen muss jetzt im RB-Kosmos, das ist vielleicht was oder ein Punkt, der zumindest den Bayern auch gut tun kann. Und da bin ich gespannt, inwieweit dann auch die Kooperation zwischen Eberl und eben auch Freund passieren wird.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Wir werden auf jeden Fall weiter drauf schauen, wie es mit Thomas Tuchel weitergeht, wie es mit der strategischen Ausrichtung auch weitergeht. Ich hätte zum Abschluss gern noch eine Sache diskutiert, die mir einfach persönlich auch wichtig ist. Vielleicht habt ihr auch gar keine Meinung dazu, ihr beiden, das werde ich jetzt gleich herausfinden. Aber ich habe auf jeden Fall was dazu zu sagen, weil es natürlich auch wichtig ist, wenn wir jetzt den Deckel mit dem Bochum-Spiel nochmal drauf machen. Habe ich jetzt ganz viele Kommentare auch dazu gelesen, über diese Unterbrechung, die dort stattgefunden hat. Also die Bayern-Fans und auch die Bochum-Fans haben Tennisbälle aufs Spielfeld geworfen, Protest der Fans und der Fanszenen in ganz Deutschland gegen den Investoreneinstieg. Bei der DFL ist, denke ich, allen bekannt. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht mehr viel erklären. Aber grundsätzlich einfach weil ich jetzt auch viel wieder drüber gehört habe, auch von Emre Can, der beispielsweise dann gesagt hat, ja, das nimmt uns den Rhythmus. Dann so ein Alex Zorniger, der in der zweiten Liga sagt, die Spieler, die werden damit Verletzungsgefahr ausgesetzt und was weiß ich alles. Andreas, vielleicht du, was ist deine grundsätzliche Meinung zu diesen Fanprotesten und was ist deine Meinung auch zu diesem Rhythmusverlust innerhalb eines Spiels, wie wir es jetzt auch bei Bochum gegen Bayern wieder gesehen haben?
Gut, also ich denke, dass die Fans bei dem ganzen Thema nicht abgeholt wurden durch die DFL. Die Befürchtungen der Fans wurden nicht ernst genommen. Es hat keinen Dialog stattgefunden zwischen Fans und DFL. Man hat nicht gemeinsam nach Kompromissen gesucht, nicht nach Lösungen gesucht bei dem Thema. Und das führt zu einer Spaltung. Also so viel schon mal vorweg. Und die Befürchtung, dass das kommerzialisiert wird, dass da Geld in die Liga kommt aus Ländern wie Saudi-Arabien, sind gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Und die sind kein positiver Trend. Punkt aus.
Ich finde es auch.
Die Proteste, sorry, ganz kurz, die unterbrechen das Spiel, aber sie erzeugen dadurch natürlich auch eine Aufmerksamkeit. Und klar, ist das nicht schön, das ist auch nicht schön zum Zuschauen, es unterbricht auch den Spieltag in einer gewissen Art und Weise, du weißt nicht mehr, um 16.15 Uhr ist Pause und um 20 nach 5 ist das zu Ende und dann sehe ich, wie die Tabelle aussieht, bla bla bla, aber die Proteste erzeugen eine gewisse Aufmerksamkeit, dass das einer Mannschaft schaden kann und dass das in dem Spiel schädlich ist, das steht, glaube ich, fest. Ne? Wenn du auch in der Bewegung bist und Bewegung unterbrichst oder keine Ahnung, stell dir vor, du läufst einen 13-Kilometer-Lauf oder was weiß ich was und bleibst nach 5 Kilometern für eine Viertelstunde stehen, das ist nicht toll für den Körper, ja, weil der muss dann wieder warm werden und der muss dann wieder in diesen Rhythmus reinkommen. Natürlich ist das schlecht fürs Spiel, aber die Proteste sind entstanden aufgrund eines Verhaltens der DFL, was so nicht in Ordnung ist. Und insofern muss man damit leben. Ich warte nur darauf, dass irgendwann ein Spiel abgebrochen wird. Ja. Und dann es wird sich vielleicht was bewegen. Es hat sich jetzt auch ein Investor schon zurückgezogen. Einer bleibt übrig. Und ja, über die Inhalte gibt es, glaube ich, auch genug eigene Podcasts, die man sich gut anhören kann. Ja, aber Elisha, du wolltest was sagen. Sorry, ich habe jetzt ganz viel gesagt.
Nein, ich bin da ganz, ganz bei dir, Andreas, und ich finde es insofern beachtenswert, gerade diese Proteste, dass man auch dieses bisschen die Parallelen zu einer politischen Entwicklung sehen kann, dass man ja eigentlich immer das Gefühl hat, Proteste werden nur wahrgenommen, wenn sie quasi wirklich wehtun, beziehungsweise wenn sie wirklich einen Effekt haben. Und das ist natürlich jetzt in dem Fall mit diesen Spielunterbrechungen und eventuell dann sogar in Zukunft provozierten Spielabbrechungen dann der Fall. Was ich glaube oder was zumindest mir mein Gefühl sagt, ist, dass diese Proteste gar nicht so dezidiert gegen diesen Investoreinstieg, diesen potenziellen gerichtet sind. Das ist natürlich der Auslöser und das, da kann man natürlich auch diskutieren, ist das sinnvoll, ist das was die Kommerzialisierung oder diese negative Entwicklung, die die Bundesliga ja gefühlt oder auch in der Fernperspektive gefühlt hatte, weiter vorantreibt. Aber was ich glaube, ist eher, dass diese Proteste jetzt gerade der Kristallisationspunkt für eine Entwicklung ist, die wir vielleicht alle auch als Fans wahrgenommen haben, dass gefühlt diese Begeisterung und auch diese ja uneingeschränkte Begeisterung für diesen Sport, für diesen Fußball, den wir eigentlich alle lange Zeit oder zumindest kann ich wieder für mich sprechen, sehr begeistert verfolgt haben, dass der so ein bisschen nachgelassen hat. Und ich glaube, da spielen viele Punkte rein, die zum einen natürlich Corona waren, die aber zum anderen natürlich auch immer diese größere Abstrahierung, diese größere Distanz durch Kapitalisierung des Fußballs, durch auch mangelnde Fannähe. Du hast auch angesprochen, die Kommunikation von der DFL, von den Vertretern, auch der Bundesliga, ist gegenüber der Fans zum Teil wirklich auch frech. Man hat das Gefühl, denen ist gar nicht bewusst, wo eigentlich das Geld grundsätzlich herkommt. Und da ist natürlich, glaube ich, wirklich, steckt mehr dahinter als dieser reine Punkt, dass es um diesen Investoreneinstieg geht. Wie gesagt, ob der sinnvoll ist oder nicht, ist eigentlich, ich glaube, am Schluss ist es tatsächlich egal. Aber man kann da jetzt wirklich mal am Beispiel sehen, wie frustriert und wie ungehört sich eigentlich große Teile der Fanszene sehen. Und es ist nicht nur die aktive Fanszene, sondern aus meiner Sicht, auch wenn ich da mit Leuten auch in meinem Umfeld rede, der, ich sage jetzt mal Alltagsfan, der auch wirklich sich so ein bisschen in den letzten Jahren seine Begeisterung droht zu verlieren, wenn diese Entwicklung einfach so weitergeht.
Total. Ich dazu vielleicht noch eine Sache, sorry Justin, die ich jetzt heute gelesen habe. Der Zweitligaspieltag am Wochenende hatte das erste Mal mehr Zuschauer als die erste Liga. Und das fand ich auch eine ganz interessante Meldung, die ja auch damit zu tun hat, mit einer gewissen vielleicht Langeweile in der ersten Liga, mit der Zusammensetzung der ersten Liga. Und da kann man auch überlegen, warum ist das denn so? Und wer ist denn in dieser Liga drin? Und wer ist in Liga 2? Und was wollen die Zuschauer eigentlich sehen? Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eine ganz eigene Diskussion. Ja, und
auch eine sehr abstrakte Diskussion, ein sehr abstraktes Gefühl, nach dem man sucht. Klar. Aber das ist ja, wie du sagst, sehr spannend, aber auch sehr schwer zu greifen.
Ja, sportlich aber, wie gesagt, schwierig für die Menschen auf dem Feld, absolut.
Ja, absolut. Und also, ich glaube, da muss man auch wieder differenzieren. Und einerseits das, was du gerade gesagt hast, Andreas, vollkommen richtig. Ich verstehe jeden Sportler, der dann sagt, für uns ist das beschissen, für uns ist das einfach nicht gut. Da bin ich vollkommen bei den Sportlern. Aber andererseits bin ich wieder gegen jeden, der dann eben sagt, die Fans sind daran schuld. Nein, das sind sie nicht. Sie nutzen die Plattform, die sie haben, um solche Proteste auch durchzuführen, nutzen sie mit einer, wie ich finde, beeindruckenden Konstanz und mit einer beeindruckenden Hartnäckigkeit, weil natürlich hätten sie jetzt auch sagen können, okay, wir protestieren zweimal nach 12 Minuten oder 12 Minuten lang Stille. Das haben wir in der Vergangenheit schon häufiger getan. Machen wir jetzt wieder. Wird wieder nichts bringen, so wie in der Vergangenheit. Also muss die Fanszene sich ein Mittel suchen, das sie haben, um wirklich auch der DFL wehtun zu können und der DFL zu zeigen, hey, das geht so nicht. Und wenn ich sage, das geht so nicht, dann meine ich vor allem den Umgang. Und da meine ich vor allem auch, wie diese Abstimmung damals zustande kam. Also mit Martin Kind als derjenige, der dort die entscheidende Stimme quasi abgegeben hat. Also es war ja ganz, ganz knapp. Man hat ja eine Zweidrittelmehrheit gebraucht und Kinds Stimme war quasi die eine, die dazu geführt hat, dass man sich dem Investoreneinstieg öffnen konnte. Und da hat Hannover 96 ja neulich auch nochmal ein Statement dazu verfasst, dass sie nochmal bekräftigt haben, dass das Kind angewiesen wurde vom Mutterverein dagegen zu stimmen und sich trotzdem dazu entschieden hat, dafür zu stimmen und die DFL alles dafür getan hat, laut Aussagen von Hannover, genau das eben möglichst unnachvollziehbar zu machen. Da fehlt A, die Transparenz. Und B, wird da mit Methoden gearbeitet, die ganz klar gegen den ganz, ganz wichtigen Eckpfeiler des deutschen Fußballs, zumindest aktuell wichtigen Eckpfeiler des Fußballs, sprechen. Und das ist die 50+1-Regelung. Wenn Martin richtig. Kind die Weisung bekommt, dagegen zu stimmen, dann muss er dagegen stimmen. So, für die DFL ist das rechtlich alles gar nicht problematisch. Die können das so durchdrücken, wie sie es gemacht haben. Aber das ist ein Vorgehen, das A, komplett undemokratisch ist und B, ja, einfach komplett gegen die Fans ist. Das ist ein Schlag ins Gesicht für die Fanszene, das ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die hinter dieser 50+1-Regelung stehen. Und deshalb war diese Abstimmung für mich einfach, für mich war es ein Skandal, das sage ich ganz ehrlich so. Und deshalb kann ich die Fans auch verstehen, die dort Woche für Woche protestieren. Und ich kann nur hoffen, dass sie damit weitermachen. Es muss nervig sein, es muss die Leute abfacken. Ich sitze vor dem Fernseher und denke mir auch, boah, scheiße, jetzt ist der Rhythmus wieder raus. Aber andererseits denke ich mir dann direkt im nächsten Schritt, ja, geil, genauso muss es sein, weil das ist das einzige Mittel, was funktionieren kann. Das ist das einzige Mittel, das die Fans haben, das einzige friedliche Mittel. Und das muss man ja auch herausheben. Es ist bisher friedlich geblieben. Es ist unfassbar kreativ gewesen. Also wenn ich da sehe, dass da Flugzeuge auf dem Platz fliegen oder ferngesteuerte Autos.
Die Autos waren cool, ja.
Das ist absolut kreativ und das hat auch, also da ist überhaupt niemand bedroht. Da ist kein unfriedlicher Protest, das läuft alles friedlich ab. Insofern bin ich der absoluten Meinung, macht weiter so, zieht das weiterhin durch. Die DFL hat jetzt in Anführungsstrichen eingelenkt, jetzt wird großartig berichtet, dass das neu abgestimmt wird, aber das ist auch wieder Quatsch, denn im Endeffekt ist es so, dass die DFL nicht neu über den Investoreneinstieg abstimmt, sondern die DFL lässt lediglich über den Abschluss des Vertrages mit dem Investor abstimmen, sobald dieser auf dem Tisch liegt. Und das eben nun mit einer einfachen statt einer Zweidrittelmehrheit. Also auch das ist nicht wirklich ein Entgegenkommen. Für mich ist die einzige Lösung jetzt zu sagen, pass auf, wir machen die Abstimmung nochmal komplett neu. Selbe Regeln wie vorher, aber transparent. Und nach den Eckpfeilern, die den deutschen Fußball ausmachen. Und dann muss jede Seite das akzeptieren, was am Ende dabei rumkommt. Wenn es dann so ist, dass die Mehrheit dafür abstimmt, dass ein Investoreneinstieg gewünscht ist, dann müssen die Fans damit leben. Dann wurde transparent darüber abgestimmt, dann ist das so. Wenn es nicht dazu kommt und das abgelehnt wird, dann muss die DFL damit leben. Das ist meine Meinung und unabhängig davon, wofür man jetzt inhaltlich plädiert, finde ich einfach, dass da ganz vieles von oben herabgelaufen ist und dass die Fans dort komplett außen vor gelassen wurden und deshalb sollte man sich nicht darüber wundern und wenn man dann wirklich der Meinung ist, dass so ein Spielabbruch so ein Spiel wie in Bochum entscheidet, dann sollte man nicht sauer auf die Fanszene sein, sondern dann sollte man vor allem und primär sauer auf die DFL sein. Gut, dann machen wir für heute den Deckel drauf. Ich bin euch trotz eurer Negativserie sehr, sehr dankbar, dass ihr heute wieder mit dabei wart in der Folge. Allen voran Seuchenvogel Andreas, vielen Dank.
Hervorragend, ja, ich fliege weiter und freue mich auf den Abschlussball gegen Rasenball. Und dann schauen wir mal, was dieses Spiel uns bringt.
Und vielen Dank auch an Elisha.
Ja, es war mir wie immer eine Freude und auch vielen Dank an unsere Dreierkette, dass wir auch heute die Partie so souverän über den Platz gebracht haben.
Ja.
bei uns gab es heute keine Proteste. Mal sehen, wie das in Zukunft ist. Aber gut.
Bälle.
Wie ich es eingangs gesagt habe, liebe HörerInnen, ihr habt die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen und dazu beizutragen, dass wir diesen Podcast und auch unseren Blog auf mirsanroth.de in Qualität und Quantität so aufrecht erhalten können, wie wir es in diesem Jahr bisher tun. Dafür brauchen wir eure Unterstützung. Wie das geht, warum wir das brauchen und was wir mit eurem Geld tun, das erfahrt ihr alles auf mirsanroth.de/unterstützen. Dort findet ihr auch alle Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt und wie gesagt, alle Informationen dazu. Ansonsten freuen wir uns schon, dass jetzt erstmal zumindest für die nächsten Tage keine Bayern-Niederlage ansteht, denn es wird ja jetzt unter der Woche nicht gespielt. Erst am nächsten Wochenende wird es dann wieder spannend gegen RB Leipzig. Und dann werden wir natürlich auch wieder zurück sein mit unserem Podcast und darüber sprechen. Bis dahin, macht's gut, servus und ciao.
Servus.
Mirsanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.